Wie heißt die Mama vom Benjamin Blümchen?
Keine Ahnung.
Mutter Theresa.
Oh. Das ist ein Kindergartenwitz.
Hm. Deshalb hast du ihn verstanden.
Liebreizend.
Extrem.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad-Joke.
Wir sind Sarah
und Steff.
Karma! Das ist fucking Karma!
Ist mir jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist da, was mich ärgert.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
Ihr habt da eigentlich einen Witz eines Hörers weitergeleitet. Hast du das E-Mail ignoriert?
Ah, doch, den kann ich auch noch erzählen.
Na, kalt dann fürs nächste Mal auf. Okay. Vielen Dank für die Einsendung. Ich habe das weitergeleitet auf jeden Fall. Nächste Woche dann.
Ja, okay. Habe ich nicht ignoriert.
Guter Cliffhanger.
Sie müsst dranbleiben.
Lieber Steff, was hat dich diese Woche beschäftigt?
Fang ich an.
Du darfst anfangen.
Es war die Woche der Frauen. Und
warum?
Das waren zwei Sachen. Ja,
8. März.
8. März und ah,
ja,
was davor war. Da war ja was. Und letzten Donnerstag, das hat mich ein bisschen beschäftigt. Ich war deine Begleitung beim Women Health Day. Women's Health Day. Women Health Day.
Women. Oder? Das heißt nicht Women's. Das heißt Women.
Women's Health Day. War Einzahl oder Mehrzahl? Ich weiß nicht mehr.
Women okay. Health Day,
Mehrzahl.
Oder? Health.
Gesundheitstag?
Ich weiß
okay.
es nicht
ja, egal. Auf jeden Fall, es war in einem Kongress und es waren, glaube ich, 200 Frauen da und 3 Männer und ich war die einzige echte männliche Begleitung von dir heute und der andere war der Veranstalter und der andere war der Sponsor. Also, ich war wegen dir da, weil du warst auf dem Podium auch und es waren verschiedenste Themen von Menopause über Sport und alles, was die Frauengesundheit betrifft. Und was mich dabei beschäftigt hat, warum war ich da der einzige Mann?
Jetzt sag mal ehrlich, Sarah, weißt du eigentlich, wohin das Wasser fließt, wenn du duschst?
Ja, durch den Gulli halt einfach weg, aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht direkt in den Inn.
Genau. Und was passiert mit unserem Müll, nachdem wir den brav trennen zu Hause?
Ja, ich habe da so die Vorstellung, dass der ein schönes zweites Leben bekommt, aber so ganz genau erklären könnte ich es jetzt tatsächlich auch nicht.
Ja, und genau da kommen Kinder ins Spiel, weil Kinder, die stellen einfach solche Fragen, so wie unsere Mädels zu Hause.
Genau, und das macht den Podcast Erklär's mir kinderleicht von der IKB so cool. Da moderieren nämlich Kinder selbst und fragen einfach nach.
Und Expertinnen und Experten erklären dann, wie Energie, Wasser, Wärme oder Recycling wirklich funktionieren, sodass man es kapiert, auch wir Erwachsene.
Neue Staffel, neue Themen, alles rund um Kreisläufe, also Dinge, die wir wirklich jeden Tag nutzen, aber sehr selten hinterfragen.
Und ich persönlich liebe ja solche Formate, die nicht einfach nur belehren, sondern auch neugierig machen.
Und bei denen man mit Kindern gemeinsam zuhören kann und sich danach denkt, ah, so ist es also.
Ja, der Podcast heißt Erklär's mir kinderleicht und den findet man überall, wo es Podcasts gibt.
Also unbedingt reinhören, abonnieren und gemeinsam schlauer werden. Kinderleicht halt.
Sind die Frauenthemen jetzt erst so weit quasi, dass man einmal eine Zeit lang jetzt einen geschützten Raum braucht für die Frauen und erst dann damit rausgeht und die Männer dazu holt? Weil die Männer haben ja seit Jahrhunderten ihre geschützten Räume vom Zigarrenzimmer bis weiß nicht, was alles gibt.
Im Schützenverein.
Bis hin zum Schützenverein. Und ist das jetzt quasi der Weg, den man gehen muss? Oder wäre es jetzt gut, bei sowas gleich schon die Männer mit einholen? Hab ich mir leider gedacht, ich bin da innen gesetzt und ich habe es voll interessant gefunden, weil es waren viele Sachen, die ich als Mann nicht gewusst habe, aber auch du als Frau, ich meine, du bist, die betrifft da zum Beispiel die Menopause noch nicht so.
Das aber die ist ja voll Perimenopause.
Das ist ja voll das crazy Thema eigentlich. Ja, voll. Ja. Na, viele Frauen wissen ja wieder einmal nicht so viel drüber, über ihren eigenen Körper, wenn sie dann in die Perimenopause und das alles reinrutschen, was das alles eigentlich mit einem selber macht und indirekt auch mit dem Mann, weil die meisten sind ja irgendwie auch in einer Beziehung oder man hat halt einfach auch Kontakt mit anderen Menschen und es macht hormonell und körperlich was mit dem Frauenkörper und auch psychisch und das ist voll spannend. Deshalb sollte eigentlich jedes Mitgliederin.
Okay. What?
Deshalb sollte eigentlich auch jedes Mitglied der Gesellschaft darüber Bescheid wissen. Und ich bin da der einzige Mann drin gewesen und es war spannend.
Hast dich aber sehr wohl gefühlt, oder?
Voll. Ich habe mich echt wohl gefühlt. Ich habe auch bei den auflockerenden Sportsachen mitgemacht, was Carsten
hat
jetzt bitte alle aufstehen und Anus und Scheide anspannen, habe ich halt mitgemacht, sofern das mir anatomisch möglich war. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt.
Du hast ja trotzdem einen Beckenbodenmuskel, aber wenn du einen Penis hast. Ja,
ja. Ja.
Genau.
Logisch. Und ja, ich hätte es aber auch nicht schlimm gefunden, sondern auch eher gut, wenn da einfach auch noch Männer hingesetzt wären. Es war schon ein intimer Rahmen. Es haben auch Frauen über ihre Hormonbehandlungen zur Menopause gequatscht. Aber wenn sie das sich vor die Frauen trauen, wäre es wahrscheinlich jetzt auch nicht großartig schlimm, wenn jetzt die Hälfte Männer drin sitzen und das, oder? Oder schon? Ist das so intim? Ist ja eigentlich was Natürliches. Das ist jetzt meine Frage, es hat mich beschäftigt.
Was ist die Frage?
Frage ist, sind wir jetzt in der Phase, wo die Frauen nur, weiß nicht wie viele Jahre lang, einen geschützten Raum brauchen für das? Mhm. Oder können wir einfach gleich alle mitnehmen?
Ich glaube, das habe ich ja auch so sogar auf diesem Podium gesagt, weil ich finde eben auch, dass Männer schon genauso darüber Bescheid wissen sollten. Aber die Generation, die jetzt da war, das waren ja sehr viele Millennials auch, die sich jetzt mehr oder weniger in dieser Perimenopause, also die Perimenopause ist vor der Menopause, wo der Körper schon anfängt, sich sozusagen hormoneller umzustellen. Und das beginnt zwischen 30 und 40. Also ich weiß es seit 1,5-2 Jahren.
Dass du da schon reinfallst.
Genau, weil wir die Daniela vom Podcast Menomio, ich glaube Glückliche Wechseljahre, das so ähnlich heißt ihr Podcast, schaut euch den oder hört euch da den gerne an oder hört's mal rein. Und die haben wir getroffen und die hat es dann eigentlich zu mir gesagt, ja, so ab 37 ungefähr passiert dieser Umschwung. Und ich war so, oh mein Gott, das ist ja echt sehr, sehr bald, weil das Thema Wechseljahre ist für mich jetzt zum Beispiel super weit weg gewesen.
Das ist im Juni, Sarah.
Was?
Bei dir.
Dass ich 37 wäre. Ja. Ja, ich weiß. Jetzt war ich gerade so, was im Juni sind meine Wechseljahre, was kommt jetzt? Na, aber bei uns ist ja das Thema Kinderwunsch noch nicht hundertprozentig abgeschlossen oder Familienplanung. Und dann irgendwie ist aber das Thema Wechseljahre plötzlich präsent. Und ich selber weiß aber so gut wie gar nichts darüber. Und worauf ihr hinaus wollt, ich finde es schon gut, dass es aktuell zu diesen Themen geschützte Räume gibt, wo jetzt erstmal Frauen drin sind, weil es fällt viel leichter, sich zu öffnen, wenn einfach nur Frauen im Raum sein, dann kann man einfacher über solche sehr intimen Themen reden und sich öffnen. Wenn das jetzt gleich ein gemischter Raum ist, dann ist die Scham wieder relativ schnell größer, glaube ich, sowas Intimes preiszugeben. Und deshalb glaube ich, dass es einfach jetzt schon nur so eine Zeit ist, in der Frauen einfach diese geschützten Räume einfach brauchen. Aber ich glaube, mit den Generationen, die jetzt dann irgendwie kommen, also a Gen Z, finde ich, dass da viele Männer, auch wenn es jetzt Studien gibt, du gehst ja eh später nochmal drauf ein, dass die wieder sehr rückläufig sein in ihre Einstellungen. Ich mache schon eher die Erfahrung, dass die Generation zum Beispiel schon viel, viel offener mit diesen ganzen Themen umgeht, als wir Millennials jetzt. Und deswegen glaube ich, dass das immer besser wird. Und jetzt stell dir mal vor, unsere Kinder, für die das einfach ganz normal ist oder die von ganz klein auf wissen, dass ihr Regelblutung habt, die dann immer herkommen und sagen, Mama, lass mich Blut schauen und so. Ja. Und Mama, blutest du wieder? Die wissen, dass da irgendwas bei mir passiert. Und wir das einfach sehr, sehr, sehr offen irgendwie auch mit ihnen thematisieren. Da ist es nicht so, keine Ahnung, mir hat niemand erklärt, wie ihr OBs zu verwenden habt. Also ich war da schon sehr alleine mit diesem Thema. Mhm. Und ein wenig aufgeklärt letztendlich. Und ich glaube, dass sich das einfach total verschiebt. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich finde es gut, dass es aktuell geschützte Räume für Frauen gibt. Und ich glaube, dass sich das aber über die Generationen aufweichen wird.
Okay. Ja, ist gut, oder? Ist halt, braucht halt auch seine Zeit, weil es sind irgendwie auch Themen, die ja für Frauen neu sind, dass sie so tabulos besprochen werden, oder?
Ja, man hat es ja auch gemerkt, dass es gar nicht so leicht fällt, dann darüber zu reden und zu sagen, ich habe die und die Beschwerden, keine Ahnung, dann zu sagen, ich leide gerade unter Scheidentrockenheit, was ein ganz normales Phänomen einfach von in den Wechseljahren sein kann, aber das ist halt irgendwie auch sehr intim und sehr persönlich. Ja. Und das jetzt unter Frauen zu sagen, ist ja ganz was anderes, als wie sich in einen Raum mit Männern hinzustellen, die das überhaupt nicht nachvollziehen können, die das eher vielleicht sogar, was das oder, also da kann ja der ein oder andere blöde Spruch dann auch fallen. Deswegen finde ich das schon gut, dass es diesen geschützten Raum so gegeben hat für diese Veranstaltung. Ich habe aber auch gesagt, und das würde ich mir eben wünschen, dass eben Männer genauso aufgeklärt werden zu diesen Themen. Also vielleicht gibt es dann eine andere Veranstaltung, wo einfach Männer auch dazu geholt werden, wo man das vielleicht auch im Kontext der Partnerschaft bespricht. Was macht das in der Partnerschaft? Wie generell, wie verändert sich da die Frau und wie kann man es irgendwie begleiten und wie kann man es unterstützen und wie kann man da sein? Vielleicht, dass es eher dann so einen Rahmen hat, als wie jetzt diesen sehr gesundheitsbezogenen Aspekt, weil dann ist es ja eher wieder was Psychisches, was Gesellschaftliches, was Soziales, finde ich. Weißt du, wie man?
Ja, voll. Ich finde auch, es ist jetzt schon gut oder es wäre schon gut, auch die Männer irgendwie mit einzubeziehen, aber wie du sagst, es kann ja auch parallel Veranstaltungen geben, einmal quasi nur für Frauen und dann aber auch was Offenes. Also auf so einem Podium ist ja dann oft auch cool, wenn vielleicht auch die andere Sicht drauf, wenn es Sinn macht, auch dabei ist.
Ja. Aber beispielsweise, wir haben jetzt auch in unserer Beziehung, oder? Wir sind jetzt so 10 Jahre ungefähr zusammen und wir haben jetzt auch so in unseren 30ern eigentlich erst begonnen, das Thema Zyklus oder mein Zyklus offener in der Partnerschaft zu thematisieren, drüber zu reden, auch die Auswirkungen, die Effekte, die es jetzt vielleicht da in der Partnerschaft manchmal hat, weil dann PMS oder wirklich, dass man Tage hat, wo es einem einfach nicht gut geht, wo man psychisch nicht auf der Höhe ist oder wo man dann wirklich körperliche Beschwerden hat. Und am Anfang unserer Beziehung haben wir das auch nicht zum Thema gemacht. Und deswegen glaube ich, dass es einfach bei den Wechseljahren dann auch einfach so ein Prozess sein wird, wo man halt dann irgendwo reinwächst und dann irgendwie auch versucht, damit umzugehen. Und die Generationen vor uns oder also unsere Mütter, ich meine, das Einzige, was ich gewusst habe, meine Mama war irgendwie, die hat Stimmungsschwankungen gehabt und hat viel geschwitzt.
Ja,
so.
Eben. Und mehr hat man nicht drüber geredet.
Und genau, und hat man gesagt, boah, ja, pff.
Und da dazu war spannend irgendwie, ich habe noch nie davon gehört, es gibt erstens Hormone für die Wechseljahre, oder? Um die Symptome quasi ein bisschen geringer ausfallen zu lassen, dass man einfach leichter durch die Wechseljahre kommt. Und da habe ich voll spannend gefunden, anscheinend kennt es jede Frau, die zumindest mit dem Thema zu tun hat, dass da eine Studie gegeben hat von der Women's Health Initiative, WHI, und die hat ausgesagt, dass das zu Krebs führen kann, dass das Brustkrebsrisiko dadurch steigt, wenn man die Hormontherapie hat. Und das ist voll krass, die haben einfach die Ergebnisse der Studie falsch interpretiert. Also ich habe es extra nochmal nachgelesen, man kann es selber googeln, wenn man es ganz genau wissen will, aber die haben einfach hauptsächlich 63-jährige plus Frauen, die schon anders vorbelastet waren, in die Studie mit aufgenommen und das dann auf die gesamte Altersgruppe der Frauen, die in die Wechseljahre kommen, rückgeschlossen und deshalb hat das Ergebnis verfälscht. Also es ist eben nicht so. Wenn du die Hormone nimmst, begünstigt das nicht das Risiko, an irgendwelche Krankheiten zu leiden. Also es ist voll okay, also man muss das selber nochmal durchlesen, aber es ist nicht so, die Angstmacherei war falsch.
Ja.
Und die haben sich dann entschuldigt, aber halt nicht in dem Maße, dass das an allen Frauen, quasi die weltweit quasi jetzt von der Hormonbehandlung abgeraten worden ist, erreicht hat. Also viele wissen es immer noch nicht.
Also ich habe das auch voll im Hinterkopf, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber wahrscheinlich schon.
Das haben sich die Frauen so untereinander erzählt.
Meine Mama, dass man dann irgendwie gesagt hat, na, Hormone sind voll schlecht, auf keinen Fall Hormone nehmen.
Ja.
Und ich habe das auch extrem so abgespeichert gehabt, dass diese Hormontherapie eben wirklich das Risiko für vor allen Dingen Brustkrebs erhöht. Und es war eben diese Gynäkologin und Endokrinologin auf der Bühne, die das dann nochmal erklärt hat und gesagt hat, ja, so hoppla, die Studie wurde eben falsch interpretiert. Und es ist halt aber nie irgendwie in dem Maße, es hat dann eher eine Teilnehmerin irgendwie so kritisiert und gesagt, ja, aber sind da eigentlich nicht die Medien in der Pflicht, da weiter aufzuklären und halt das publik zu machen, dass einfach Frauen dann diese zu dieser Hormontherapie geraten wird sozusagen, weil eben da ganz viele falsche Glaubenssätze jetzt dazu dann eigentlich kursieren, Gerüchte und sozusagen, und ja, viele Frauen es einfach dann von vornherein ablehnen. Und das, also das war für mich auch so eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, voll krass wieder mal.
Ja. Ja. Also wenn es was darüber wissen wollt, recherchiert einfach WHI, Menopause, Fehlinterpretation, da findet man gleich ein paar wissenschaftliche Artikel dazu, was sie falsch interpretiert haben und was eigentlich die richtige Aussage wäre,
ja,
wem es interessiert. Und dazu ist mir gerade auch noch aufgefallen, es war noch vergangene Woche so eine andere vermeintliche Studie im Umlauf, die gesagt hat, die Gen Z im jetzigen Raum ist quasi wieder frauenfeindlicher als die Millennials. Und das ist, also man muss erstens schauen, was ist die Quelle, weil da habe ich dann auch ein paar Aufklärungsvideos dazu gesehen, das war einfach so eine Online-Studie und die ist nicht repräsentativ. Also es gibt eine Sache, also die WHI ist eine repräsentative Studie, was aber falsch interpretiert worden ist, also das Risiko besteht, das ist selten, aber es kann passieren, so wie in dem Fall, aber sowas kann man viel mehr vertrauen als so Online-Umfragen, die dann groß, das hat auch der Standard und so alles verwendet und ist einfach falsch.
Ja.
Das ist einfach eine
Fake News.
Nicht repräsentative Studie. Es ist wie wenn ich beim Ausgehen 10 Typen frage, hey, wie findet ihr Skifahren? Jeder sagt geil. Dann sage ich, 100% der Weltbevölkerung findet Skifahren geil. Das ist nicht repräsentativ. Genau. Also da muss man voll aufpassen. Also es stimmt nicht, dass die Gen Z wieder rückläufig ist, was die Frauenrechte betrifft. Ist falsch.
Wäre halt cool, eine repräsentative Studie dazu zu haben. Ja. Ja, also aber mir ist auch aufgefallen, es sind voll viele auf den Zug aufgesprungen.
Was man liest und echt einfach selber sich die Mühe macht, man kann ein paar Keywords in Google eingeben und dann landet man schon auf verlässliche Daten.
Ja, aber ich finde es schon irgendwie krass, weil das war wie so eine offizielle Studie und es haben sich auch alle Medien irgendwie draufgeschmissen und haben das
falsch
wiedergeben und gesagt eben, dass das einfach so ist. Also das, ja, willkommen im Zeitalter der Fake News. Also
genau.
Deswegen.
Und meine Startup-Idee zur Zyklus-App, die vielleicht für Konzerne so verwendet werden könnte, ist gut angekommen. Ich habe das da an der Runde mit ein paar Frauen ein bisschen gepitcht.
Du hast dich wieder als absoluter Frauenversteher präsentiert, gell? Und dann in der
Runde ist das
so,
egal, ob da alles Frauen stehen
so
oder alles Männer, mir ist das völlig egal. Ich fühle mich da immer wohl.
Ja. Ich muss dann immer so grinsen, wenn der Steff dann irgendwie wirklich so mit seiner Karotte im Mund bei den gesunden Snacks und dann so voll zu den Frauen, die haben, ja, na, ist mir ja eh schon aufgefallen. So.
Ja, aber ich tue mir da nicht schwer, ich kann da mit uns Frauen mit einem gesunden Snack in der Hand gleich Konversation machen und mich interessiert auch echt, als wenn ich da jetzt mit so alten, weiße Männern stehe, die patriarchisch irgendwas.
Dann stimmst du denen natürlich auch zu.
Nein, ich sage immer meine Meinung, was ich drüber denke. Da kann ich dann auch mit einem Schnitzel in der Hand stehen und auch mit denen reden.
Ja.
Also ich finde, das gehört irgendwie dazu, sich überall, wir haben da 2 Stunden zugehört, was auf der Bühne gesagt wird, was die Frauen darüber denken. Das ist voll interessant. Ich habe voll viel gelernt.
Ja, dann wäre es jetzt gut, wenn du dein Wissen nach außen trägst, lieber Steff. Sei der Botschafter der Frauen. Stefan Ager, Botschafter der Frauen-Themen.
Oh Gott, ich mache jetzt einen eigenen Podcast.
Aber,
allein.
Ja genau, so Meno-Steff.
Mano-Meno.
Mir ist noch irgendwas aufgefallen zu dem ganzen Thema. Ich war am Donnerstag im Radio Tirol. Ich durfte anlässlich des Weltfrauentags, feministischen Kampftages, ein Interview geben zu dem, was ich ja mache auf Instagram und wurde da quasi so ein bisschen vorgestellt und durfte ein bisschen über meine Erfahrungen erzählen. Und dann ist mir wieder mal aufgefallen, dass ich einfach und wir generell teilweise einfach in so einer ganz krassen Blase unterwegs sind, die dann wieder nichts mit der Realität zu tun hat, weil wir jetzt auch das Thema hatten, geschützte Räume und Tabuthemen. Ich bin dann schon auch gefragt worden, dass wenn man sich mein Content anschaut, dass man sich ganz oft denkt, so, dass es irgendwie so unangenehm ist, dazu zu schauen, dass ich Sachen ausspricht und anspricht, die eigentlich die so schambehaftet sind. Und dann habe ich gedacht, ach krass, also wenn ihr über meine Periode offen redet, dann ist das für manche höchst unangenehm und es löst bei denen Schamgefühle aus. Es ist für mich einfach das Normalste der Welt, zu sagen mittlerweile, ich habe Regelschmerzen, mir geht's halt nicht gut, so und so. Also einfach das zu thematisieren und drüber zu reden. Und ich habe jetzt gedacht, wir seien da einfach schon ein gutes Stück weiter. Aber mir wurde dann auch wieder gezeigt, weil es ging dann auch so ein bisschen darum, eben auch so das Publikum von Radio Tirol, wo man jetzt einfach dazu sagen muss, das ist natürlich teilweise sehr konservativ, einfach auch schon ein bisschen eine ältere Zielgruppe, die einfach diesen Sender teilweise hören. Und für die ist das einfach dann ein absolutes Tabuthema.
Mhm. Und was aber auch, glaube ich, ein Grund war, es können auch Kinder zuhören. Also,
ja, aber die Kinder können ja über die Regel hören, oder? Also das war dann ein anderes Thema.
Ja, das ist ja das andere Thema gewesen.
Genau. Eine Podcast-Hörerin hat uns das ja zugespielt, das haben wir vor kurzem eben auch thematisiert, wo sie beim Spazierengehen, beim Gassigehen mit dem Hund, mit ihrer 12-jährigen Tochter da diesen Vorfall hatte, wo sich ein Mann entblößt hat und eben onaniert hat. Genau. Und ich habe das dann im Radio so erzählt in diesem Interview. Und dann durfte ich aber dieses Wort onanieren nicht sagen.
Ja, das war der Grund, weil eben es könnten auch Kinder zuhören.
Genau, es ist eine Nachmittagssendung. Und dieses Wort eben würde wahrscheinlich für Furore sorgen.
Da laufen die Telefone heiß beim Landesstudio.
Genau. Und dann hat er mir eben gebeten, dass ich das halt quasi verniedliche, was ich dann auch schon wieder krass gefunden habe, so persönlich. Aber ich habe das dann natürlich gemacht, aber ich hätte mich nie so ausgedrückt, wie ich mich jetzt ausgedrückt habe, weil ich dann gesagt habe, der hat sich halt entblößt und hat dann an sich herumgespielt. Und ich verstehe schon den Hintergrund, warum man das so sagen muss, aber auf der anderen Seite führt das ja ein bisschen dazu, wenn ich zum Beispiel auch die Geschlechtsteile nicht richtig benennen, dass Kinder dann ja auch manchmal Übergriffe und sowas gar nicht richtig benennen können.
Aber an sich rumspielen ist ja schon wieder was Niedliches.
Ist so niedlich,
das
ist und so kindlich
niedlich.
Und es klingt so nett und so, naja, der hat halt einfach ein bisschen an sich herumgespielt. Was muss man jetzt wirklich eigentlich nicht übertreiben? Und das macht halt das, aber wenn ich sage, der hat onaniert, der hat sich einfach einen Aber geholt, dann ist das halt so. Mhm. Da hat man ganz ein anderes Bild im Kopf, als wie...
Hättest du sagen können, das hatten wir jetzt auch noch nie.
Der Witz war jetzt an der Stelle wirklich wichtig. Na, aber das ist wirklich, ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll. Ich verstehe den Hintergrund vom Sender. Gleichzeitig finde ich es echt schwierig, dass wir in unserer Gesellschaft nach wie vor so durch die Welt gehen und die Sprache nicht so explizit dann als das aussprechen, weil diese Wörter, oh Gott, dieses Wort.
Ja,
ich weiß, dieses Wort.
Es ist, Entschuldigung, ich hake gerade kurz ein. Du musst akzeptieren, dass
es
eine Zeit dauert und dass der Diskurs täglich stattfinden muss. Was darf man sagen? Was kann man sagen? Es ist ein Fortschritt stetig nach vorn, was das betrifft. Und das ist gut.
Das stimmt.
Ja, also das muss man akzeptieren. Das kann nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Du leistest deinen Beitrag, dass es ist. Der dich interviewt hat, ist ja auch voll.
Total.
Das, ja. Der hat nur gewusst, wer Postart ist die Zielgruppe. Genau.
Absolut.
Und er muss ja auch seiner Zielgruppe entsprechend das präsentieren,
und
sonst kommt es ja nicht an.
Ah, in der Redaktion. Also er hat ja auch gesagt, dass er muss das durchbringen.
Das ja, und das macht schon
so
Sinn. Da muss das halt eine gewisse...
Aber ist das nicht traurig, Steff?
Es gibt einfach verschiedene Gesellschaftsgeschichten, es gibt verschiedene Ansichten und es ist ein Medium, muss auch halbwegs neutral. Das ist einfach so. Also
aber ist das
damit
nur zeitgemäß?
Wenn jeder nur polarisiert, dann schürt das auch nur Kontroversen und Gegensätze. Auch wenn man meint, man hat die besten Intentionen. Man muss manchmal einfach sachlich bleiben, sonst geht es auch nicht weiter.
Ja, aber indem ich Dinge einfach...
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber
Sprache,
du kannst vielleicht in 2 Jahren vielleicht in der Sendung onanieren sagen, vielleicht. Und vielleicht hat dann das Interview dazu geführt, dass du in 2 Jahren sagen kannst. Man muss einfach den langsamen Progress auch sehen.
Mhm.
Und im Auge halten. Und der ist gut.
Ja, aber da, was mich daran an wirklich nervt, ist
verstehst
so...
Verstehst du das, was ich sagen will?
Ich verstehe, was du sagen willst und ich verstehe das auch. Ich will halt manchmal mit der Brechstange dann das
ja,
so durch...
Ja, das hilft oft nicht. Das geht oft sogar nach hinten los und dann bringt es nichts. Dann hat es keinen Effekt.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, oder kurzzeitig und dann...
Aber weißt du, wenn man alles so weich spült, dann hat es auch keinen Effekt.
Eh nicht, aber das ist ja nicht der Fall gewesen. Es war ein super Interview.
Ja, ich verlinke es vielleicht nochmal, oder? Dann kann man das nachhören.
Also es war voll gut und es hat bestimmt ein paar Anrufe gegeben deshalb.
Glaubst du? Ich weiß nicht. Ja, ich habe nichts mehr, nichts dazu gehört. Aber was mich eigentlich beschäftigt hat, und zwar geht es auch um dieses Interview.
Ja, wollte ich dir jetzt
fragen. Und zwar, das hat... Also ich habe das dann natürlich meiner Familie gesagt weil ich habe so das Gefühl gehabt, meine Instagram Followerschaft ist nicht unbedingt die Radio Tirol Zielgruppe. Also ich glaube, ich habe auch eine Nachricht gekriegt, dass sie es gehört hat im Radio, aber voll nett. Und aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, mein Papa hat sich's angehört und natürlich auch meine Mama und halt so generell meine Family. Und ich habe danach einfach wirklich so ein, zwei besorgte Anrufe gekriegt, weil ich auch das thematisiert habe, dass natürlich auch viel Hass entgegengebracht wird. Und ich habe ein bisschen von dem erzählt, dass ich letztes Jahr Morddrohungen in Form von Kommentaren dann bekommen habe und das auch zur Anzeige gebracht habe. Und meine Familie hat es dann irgendwie so gehört und hat sich dann irgendwie auch nochmal riesige Sorgen gemacht. Und jetzt musste ich irgendwie die letzten Tage dann immer wieder auch so ein bisschen beruhigen und halt sagen, ja, so, es ist jetzt nicht so schlimm, wie es vielleicht dargestellt worden ist oder wie es jetzt dann auch rüberkommt in diesem Interview, weil das ja nicht die Regel ist. Aber worüber ich dann auch nochmal so nachgedacht habe, dieses schon, wenn du die hinstellst und deine Meinung sagst und dann, also wie schnell dann diese Angst da ist, dass was passiert, wie schnell man eigentlich versucht wird, mundtot zu machen, weil das, die besorgten Anrufe meiner Familie haben mal wieder was mit mir gemacht, sodass ich immer denke, ah ja, stimmt, ich habe ja aber auch Verantwortung für meine Kinder. Das ist ja dann auch so gleich gesagt worden, so ja, wenn es jetzt nur ich wäre, dann wäre ich ja nur für mich verantwortlich, aber ich habe ja quasi auch Verantwortung für meine Familie und man kann ja dann auch darauf schließen, wer meine Familie ist, meine Kinder und so weiter, du als mein Ehemann. Und das bringt mich dann wieder dazu, dass ich auch so ein bisschen in diese Angst kippe und mir denke so, ah ja, stimmt, vielleicht sollte ich nicht so unbequem sein, vielleicht sollte ich das gar nicht so thematisieren, vielleicht sollte ich gar nichts dazu sagen, lieber dann wieder leise sein. Und das ist so dieses Muster, in dem man dann halt immer wieder, in das man gebracht wird. Und das kostet mich auch voll viel Kraft, aus dem immer wieder auszugehen und aus dieser Angst rauszusteigen und dann darauf zu vertrauen, dass uns schon quasi nichts passieren wird. Mhm. Wie siehst du das?
Ja, es ist ja oft, wie du sagst, das Internet, manche Leute wissen nicht, dass das kein geschützter Raum ist, dass das halt, da wird viel gesagt, wo es aber auch viel heiße Luft ist. Klar darf man es deshalb nicht machen, aber dann ist so eine Art Morddrohung ist nicht das Gleiche, als wenn es da jemand auf der Straße ins Gesicht sagt.
Mhm.
Also ich sehe
hoffentlich, also
ja,
es gibt natürlich auch Beispiele, das, wo das...
Ja, das Risiko ist immer da. Es gibt da Entführungen von Menschen, die nicht im Internet präsent sind. Also ich weiß nicht, man ist ja vor nichts. Ja.
Ja, dann bin ich...
Nein, ich sage gleich, man ist vor nichts gefeit.
Gutes Argument.
Ja, na weiß nicht, also... Ich sehe jetzt nicht, dass wir irgendwie ein größeres Risiko haben wie sonst jemand. Ich glaube, zum Beispiel jetzt deine Family hat nicht so easy einschätzen können, dass so eine Drohung über Internet vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, wie es jetzt im Radio rumgekommen ist. Man muss natürlich schon berücksichtigen, dass die da ist, aber ich habe jetzt deshalb nicht irgendwie Angst, dass irgendwas passiert mit uns oder mit der Family. Ich glaube, es kann immer irgendwo was sein, aber das beeinflusst jetzt nicht unbedingt das, was du oder ich beruflich machen, glaube ich.
Ich verstehe ja, ich will meiner Familie diese Gefühle nicht absprechen. Ich weiß ja, woher sie kommen und ich fühle das ja teilweise auch so, dass ich mir dann denke, ja, ist nicht angenehm, solche Nachrichten oder Kommentare oder so zu kriegen. Und deswegen finde ich es legitim, aber ich finde es halt dann auch wieder so dieses, wie schnell einfach man dazu gebracht wird, dann sich zu denken, ist jetzt zu gefährlich, bin ich lieber leise.
Ja, ich finde, das soll nie sein, es sollte nie irgendwie eine Angst vor was vielleicht ein bisschen Irrationalen daran hindern, für das, was du brennst, einzustehen.
Mhm. Irrational ist es ja, ja in dem Sinne nicht mehr, wenn wirklich Drohungen da sind, dann ist es ja, ja keine stimmt. irrationale Angst, sondern nein, dann stimmt. ist es ja...
Ich glaube, man muss immer für sich selber abwägen.
Zu lesen. Ja.
Man muss für sich selber die Grenze finden, obwohl es nicht mehr vertretbar für mich selber oder für einen selber. Mhm. Aber man darf schon für was stehen.
Ja.
Also nur ein Mitläufer sein in jeden, in alle Belange, finde ich, für dieses Leben auch zu schade.
Mhm. Ja, stimmt. Es führt mich jetzt auch noch gleich zu einer Beobachtung, die ich gehabt habe. So, sorry, heute geht es sehr, sehr viel um das Thema 8. März und feministischer Kampftag, aber es hat auch unsere letzte Woche sehr bestimmt. Und zwar waren wir am Sonntag, eben am 8. März, auf einer Kundgebung-Demo zum feministischen Kampftag in Innsbruck. Ich glaube, es war, was ich jetzt so gelesen habe, statistisch gesehen die größte Kundgebung zum 8. März. Es waren über 4000 Menschen. Es war die Maria-Theresien-Straße bummvoll. Und wir haben uns mitten ins Getümmel gestürzt mit unseren beiden Kindern, mit unseren 5-Jährigen, die haben auch nur Schilder gemalt. Das war wirklich cool zum Sehen auch, wo dann oben stand, ich kann alles werden, und sie haben sich selber gemalt. Und ich fand es wirklich schön. Aber meine Beobachtung ist, wie sehr es außerhalb meiner Komfortzone ist, auf eine Demo zu gehen.
Mhm.
Also ich bin nicht so aufgewachsen. Wir waren ja mit Bekannten, und die, da wir halt einfach festgestellt, so der Papa war auch mit den Kindern, und der Papa selber ist, glaube ich, als Kind schon von klein auf zu Demos mitgenommen worden durch die Mama. Die Oma war dann irgendwie da auch noch sogar dabei. Und das hat mir dann wieder gezeigt, wie normal es eigentlich für ihn jetzt ist, sozusagen, da gerade zu sein, da hinzugehen und laut zu sein. Ich bin so nicht aufgewachsen, ich bin sehr ländlich aufgewachsen, in einer Zeit, in der, naja, würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall so, ich habe als Kind keine Berührungspunkte mit Demonstrationen oder mit für die eigenen Rechte auf die Straße gehen gehabt. Und für mich ist es so eigenartig, und ich will nicht für die sprechen, aber ich spreche für die auch.
Ja.
Du warst dermaßen unrund, und wir beide, ich habe halt einfach gemerkt, wir seien gerade irgendwo, wo es sich für uns nicht ganz natürlich anfühlt. Trotzdem fand ich es so wichtig, da zu sein, da hinzugehen, weil mein Gefühl war auch eher so, na, eigentlich mag ich jetzt nicht da. Und da dieses Schild dann hochzuhalten, irgendwas macht es mit mir. Aber ich finde es so wichtig, da rauszuwachsen. Also auch dieses, wir haben das Recht, dass wir für unsere Rechte sozusagen laut sein dürfen, rausgehen dürfen. Wir haben eine Pressefreiheit. Das haben ja ganz viele Menschen auf der Welt einfach gar nicht da, oder? Die werden, siehe Iran, einfach wirklich umgebracht, weil sie für was kämpfen, für was einstehen, für was auf die Straße gehen. Wir haben das, und deswegen ist es so wichtig, davon auch Gebrauch zu machen. Trotzdem ist es für mich ganz ein unnatürliches Terrain und außerhalb meiner Komfortzone.
Ja, ja, wie du hast eh schon für mich gesprochen. Für mich auch. Und trotzdem ist es okay, weil wir sind wieder da. Man muss manchmal einfach außer von seiner Komfortzone. Ja. Und es hat uns jetzt nichts getan, dass wir da hingegangen sind, sondern im Gegenteil, man hat wieder was gelernt, man hat eine Erfahrung mehr. Für die Kinder ist cool. Wir haben ihnen einfach in einfachen Worten probiert zu erklären, warum wir da sind. Und jetzt ist das schon mal in deren Köpfen ein bisschen verankert. Heißt ja nicht, dass sie jetzt die Oberdemonstrantinnen werden müssen und für jedes Recht, das vielleicht irgendwie nicht so, was ihrer Meinung nach gleichberechtigt ist, einstehen und kämpfen müssen, aber einfach, dass sie wissen, das ist okay, für was einzustehen, und man kann auf die Straße gehen. Wir sind in einer Demokratie zum Glück noch, oder zum Glück, wo das möglich ist, wie du sagst, mit Pressefreiheit und einer angemeldeten Demo für was zu demonstrieren oder gegen was. Und das kann oft einen Effekt haben auf Politik und dann Gesetzgebung und so weiter. Und das ist schön. Und
ich finde,
es gibt da natürlich immer krasse Leute, die halt voll extrem unterwegs sind. Kann man finden, wie man will, das passt. Man kann es ja für sich wiederfinden, wo ist die Grenze, was ist für mich noch okay, und dann mache ich es so.
Was mir auch noch aufgefallen ist, dieses vor allen Dingen, das beobachte ich jetzt schon seit ein paar Jahren, weil das für mich in meinem Gehirn auch so neue Erfahrungen seien, weil ich eben auch so nicht aufgewachsen bin. Aber dieses Thema, wenn Frauen sich zu Gruppen zusammenschließen, also wirklich diese Kraft von Frauen, die in Verbindung miteinander sein, zu spüren, und es waren so ein paar Gruppen da, und generell so dieser Vibe für Frauenrechte irgendwie auf die Straße zu gehen, ich bin da so emotional, ich könnte die ganze Zeit heulen. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ist das irgendwas, was wirklich so über mehrere Generationen, dass da irgendwas in mir sitzt? Aber ich habe fast so das Gefühl, das kommt nicht ganz von mir. Aber da ist wie so ein Schmerz, der da ist. Und ein Stück weit wird was in mir geheilt, wenn ich sehe, dass Frauen sich verbinden. Und es gibt wirklich, es ist so was Kraftvolles.
Ja, das ist immer, weißt du, was das ist? Das ist das Phänomen, was wir bei Konzerten haben. Das ist immer das, wenn kollektiv Leute auf einmal Emotionen haben, ausgelöst durch ein Lied oder durch das Thema bei der Demo, das ist dann viel ansteckender, weil man es in die Gesichter von den Leuten halt auch sieht.
Ich könnte so, nur das heulen
Kollektive
dann.
Kollektive fühlen dann.
Ja, wirklich.
Das ist einfach, ist irgendwie ein cooles Phänomen. Ja,
ja, ist voll schön zu spüren, diese Verbindung. Und ich glaube, das ist so, in einer Zeit, in der wir so, in der uns so viel trennt voneinander, in der wir so gegeneinander sein, das zu spüren. Und es waren ja auch so viele Männer irgendwie, die losgehen und die da sein. Und das wirklich, das war ultra verbindend und ultra schön. Also deswegen, einerseits dieses außerhalb der Komfortzone, sich so irgendwie unwohl fühlen in diesem Kontext jetzt und gleichzeitig aber dann auch wieder lernt mein Gehirn da gerade wieder ganz neue, verbindende, schöne Erfahrungen, wenn man sowas macht.
Ja, voll.
Ja.
Und es war jetzt ja eine schöne, friedliche Demo einfach.
Da hat's nicht so wie am Samstag.
Genau, da hat es jetzt auch keine große Gegendemonstration gegeben, die angemeldet war am anderen Ende der Stadt und dann treffen die sich in der Mitte, sondern so einfach für den 8. März, die teilnehmen wollten, haben teilgenommen und es hat jetzt irgendwie einfach keine Gegner gegeben, zumindest nicht vor Ort.
Ja, und wir sind am Samstag zufällig schon in der Stadt gewesen, in der Innsbrucker Innenstadt und dann war angemeldet, dass ab Mittag eine Pro-Life, also das sind AbtreibungsgegnerInnen, dass die quasi eine Kundgebung abhalten und gleichzeitig war eine Pro-Choice, also eine Demonstration dann angemeldet, die sozusagen Befürworter der Abtreibung sein. Und wir sind halt eigentlich nur so durchspaziert. Ich habe mich schon die ganze Zeit über dieses riesige Polizeiaufgebot gewundert. Da muss ich auch sagen, ich finde es irgendwie teilweise unangenehm von den Behörden, weil wenn du so reinstolperst, du willst eigentlich am Samstagvormittag, ich war auch beim Pilates, wir wollten dann nur irgendwie frühstücken gehen und man war es dann eigentlich zuerst nicht, was ist da gerade los? Warum ist da so ein Aufgebot an...
ja, kann ja die Polizei nichts dafür, dass da halt zwei angemeldete Demos sind.
Na, finde ich nicht. Ich finde, die könnten wirklich Durchsagen machen und sagen, hey, es sind halt Demonstrationen. Weil mir hat dann auch sogar noch eine geschrieben, sie war in der Nähe und sie hat dann gesehen, wie DemonstrantInnen von der Polizei weggelaufen sind und sie saßen in einem Lokal und ihr erster Gedanke war, da ist ein Terroranschlag. Und auch dieses Aufgebot, also was, so die Menschen kriegen voll schneller Panik, die könnten schon, einfach
wie
irgendwo,
du jetzt mal?
Die haben ja immer wieder Durchsagen gemacht, also quasi, dass es irgendwie Videoaufzeichnungen gibt, es war von 9:30, die Demo hat glaube ich um 12:30 begonnen und ich bin um 9:30 aus dem Pilates-Studio raus, ab da war schon eine Polizeidrohne die ganze Zeit in der Luft und es war wirklich so ganz eigenartiger Vibe und ich habe mir dann auch gedacht, es wäre voll schön, wenn sie einfach aufklären, was halt passiert, warum ist dieses Aufgebot an Polizei da, dass man als Bürger, der jetzt oder Bürgerin, der einfach da nur vorbeistolpern, einfach so einordnen kann, was gerade los ist.
Ja, da muss ich jetzt aber sagen, ich finde es gut, dass die da waren und so Aufgebot gehabt haben, dass zu nichts keine großen Ausschreitungen kommen ist. Und sie haben eh so Durchsagen gemacht, laut Paragraph so und so ist das, also was sollen sie jetzt
die Videoaufzeichnungen.
Ja, was sollen sie jetzt Flyer verteilen oder einen Notruf an alle
machen.
Handys? Ja, ist. Wenn du im Café sitzt, dann hörst du es auch nicht und dann laufen auch am Fenster außen die Leute vorbei.
Ach,
also
na,
du wirst nicht alle Menschen erreichen als Polizei. Ich finde, das darf man jetzt nicht nur schlecht machen, dass die da waren,
na,
weil es ist voll
das,
gut.
Ich mache das klar, nicht schlecht. Im ersten Augenblick hat man es nicht einordnen können. Und
genau, fragt man halt oder googelt kurz, wenn man sieht, das Aufgebot,
ich
was ist
gegoogelt,
halt in...
Da hat man nichts dazu gefunden. Wir haben das nachher erst verstanden,
man
wo die Mädels...
Der da steht.
Wir haben dann die roten Luftballons gesehen mit den Babys drauf. Die Mädels waren eh so, oh Mama, Luftballon,
aber das
Luftballon.
Jetzt, jetzt machst du es schlecht, obwohl es eigentlich super war, dass dank der Polizei da keine Ausschreitung gegeben
hat. Na, dann
hat
man mich falsch verstanden. Ich mache es nicht schlecht. Ich sage, es wäre schön gewesen, dass man eine Einordnung kriegt, warum... Und ich habe sogar Nachrichten gekriegt, dass es leider in Lach gegangen ist.
Oder du gehst zu einem Beamten, Beamtin hin und fragst.
Ja, das hätte ich machen können.
Hättest machen können. Da hätten sie da in Ansatz gesagt, heute ist die und die Demo.
Ja.
Ja, muss man sich jetzt selber informieren. Finde ich ein bisschen, kann man die Bürger zutrauen, oder nicht?
Ja. Ja, sie haben ja Durchsagen gemacht, dass man
und
quasi aufgezeichnet wird. Also kann man ja sagen, hey, es findet gleich die Demo statt.
Ja.
Auf jeden Fall ist mir nur aufgefallen, dass schon, und du hast es auch beobachtet, wir sind in der Vorbeigegangen, es ist dann relativ schnell, relativ hart gegen diese Pro-Choice-Leute vorgegangen worden.
Ich glaube, es ist nicht unbedingt, weil die Polizei auch irgendeinen Standpunkt hat, sondern es hat zwei Demos gegeben, einmal die Pro und einmal die Gegner. Und die waren an verschiedenen Orten angemeldet, eine in der Maria-Theresien-Straße und eine am Landhausplatz. Und es hat sich einfach die vom Landhausplatz zu die anderen bewegt. Und das haben sie nicht dürfen. Dann, damit es zu keine Schlägereien oder was auch immer kommt, schreitet davor die Polizei ein. Also es ist keine leichte Aufgabe, glaube ich, für die Polizei generell sowas machen. Und ich finde, wenn ich es neutral betrachte, egal was ich für ein Befürworter bin, haben sie es richtig gemacht. Du weißt, wie ich sonst auch, ich bin kein Fan von, was ich, Exekutive und was es halt alles so gibt. Ich darf selber nie zur Polizei gehen, aber es braucht's und sie haben es richtig gemacht, meiner Meinung nach. Mhm. Eigentlich alles an dem Tag. Also kann ich eigentlich nur befürworten. Ist schon okay, dass Steuergelder für das gezahlt werden.
Ja, das habe ich auch nicht kritisiert. Ja. Ich fand, es ist nur relativ schnell sehr aufgeheizt gewesen. Und
sie haben halt etwas gemacht, was sie nicht angemeldet haben und damit es nicht, wollten halt da an der Polizei vorbei zu den anderen. Keine Ahnung, was sie dann gemacht hätten. Who knows? Sie haben es halt daran gehindert.
Mhm.
Und halt mit bisschen Gewalt. Also sie haben ihnen die Plakate aus der Hand gerissen. Na, zum Glück ist ja, glaube ich, nichts Schlimmes passiert. Sie haben ja, glaube ich, das tun, was sie machen müssen, laut Gesetz.
Mhm.
Und du verstehst mich, ich bin da auch eingestellt. Man kann die Polizei und Militär und alles finden, wie man will. Aber da haben sie alles okay gemacht, finde ich. Und sogar, da bin ich dankbar, da habe ich mich sicher gefühlt, muss ich sagen.
Ja, also ja, als ich dann verstanden habe, um was es geht, ja, genau. Und wir haben ja dann auch die Innenstadt verlassen.
Ja.
Ja. Gut. Hast du auch noch Beobachtungen und Bezugnahmen?
War ja. ich habe eine oder mehrere Bezugnahmen. Eine ist zu dem Thema, wo unsere Mädels Leichtathletik Wettbewerb gehabt haben, zum Thema Sport und Druck. Ich habe eine lange Sprachnachricht gehört, aber ich fasse es jetzt kurz in Form von Text zusammen. Sie ist aus Wien, um die 30, war immer eine gute Schülerin, aber wegen dem Sport hat sie in den Schuljahren immer Troubles gehabt. Es hat sie immer belastet, weil sie war halt nicht so gut. Sie ist in einer Familie aufgewachsen, wo Sport zweitrangig war oder gar nicht wichtig war. Und bei ihr in der Schule hat es immer so Bewerbe gegeben, einmal im Jahr, wo man turnen hat müssen und verschiedene Übungen machen und dann ist man bewertet worden. Und danach ist das immer als Aushang an der Schultafel irgendwo halt gestanden, für jeden ersichtlich. Und sie ist halt da immer ziemlich Letzter oder Vorletzter geworden. Und das hat sie immer psychisch belastet, bis heute, sagt sie, dass sie einfach keinen Spaß am Sport gehabt hat, weil sie da immer so schlecht bewertet worden ist. Und sie haben sie halt immer gesagt, ja, du bist ja sonst gescheit, lass halt das mit dem Sport quasi nebenbei. Weil nur weil man irgendwie nicht leistungsmäßig der oder die Beste ist, heißt ja nicht, dass man Spaß dran haben kann, oder?
Mhm.
Und ihr seid eigentlich durch sowas der Spaß genommen worden. Und sie hat lang gebraucht und jetzt ist sie eben um die 30, macht 4-5 Mal die Woche Sport, hat voll Spaß dran, macht nichts leistungsmäßig, aber ist fit, sagt sie, und hat lang damit gekämpft, dass sie überhaupt wieder sich motiviert, Sport zu machen. Mhm. Eigentlich wegen sowas. Und das ist wieder sowas, wo, so wie wir es auch irgendwie interpretiert haben, wie sehr muss da die Leistung im Vordergrund sein, bis zu einem gewissen Alter halt zumindest. Klar gibt es dann eben Vereine und Sportarten, wo man sich messen muss, um besser zu werden, aber eben, es darf ja immer beides geben.
Vor allen Dingen, also ich habe auch so ein ähnliches Erlebnis, also zwei Sachen, die mir dazu einfallen, wo ich das sehr nachfühlen kann. Das eine ist, wir mussten in der Schule, um einen Ansatz in Musik zu kriegen, mussten wir uns vor die Klasse stellen und vorsingen.
Ja.
Wo ich mir auch gedacht habe, das ist wirklich so jemanden wie bloßstellen, weil das ist natürlich total, viele haben dann einfach gleich von vornherein gesagt, na machen sie nicht das, sie akzeptieren den Zweier und die das machen wollten, die haben sich halt hinstellen müssen und singen und da ist natürlich dann gelacht worden, gekichert worden und so weiter und das da war auch schon so mit so viel Scham und so, also da auch, ja. Was die Schule da eigentlich bei Menschen irgendwie kaputt macht. Und das andere ist bei mir zum Beispiel auch so diese Erfahrung, dadurch, dass ich dann schnell in der Wirtschaftsschule gegangen bin, ich habe immer gedacht, ich bin nicht kreativ. Ich kann das nicht. Ja. Und ich glaube, es ist einfach, jeder Mensch ist kreativ, aber sobald man natürlich anfängt, die Dinge zu bewerten, weil gerade auch solche Sachen sind ja total subjektiv, oder? Ich kann ein Bild schön finden, und jemand anderer findet es nicht schön und der Lehrer, der es aber bewertet, gibt mir dafür einen Eins oder gibt mir dafür einen Vierer. Oder auch bei, in Deutsch manchmal eher sogar, bei Aufsätze schreiben. Oder dass dem Lehrer oder der Lehrerin der Schreibstil nicht gefällt und dann hast du halt nur einen Vierer für so einen blöden Aufsatz gekriegt.
Ja.
Und beim anderen Lehrer war ich immer dann die Beste in Deutsch. Und dann ist es immer so, hä? Also das hängt so viel von der Person ab, die da bewertet. Und ich finde auch, dass man da ganz viel kaputt macht bei Menschen, weil es ja im Leben nicht darum geht, dass ich irgendwie in allem die Beste bin, sondern es ist ja auch voll wichtig, so ein Grundstock an Wissen, also wie du sagst, auch im Sport, oder? Es geht ja vielmehr darum zu wissen, warum mache ich Sport? Ja, damit ich irgendwie einen gesunden Körper habe, damit ich einen Ausgleich zu meinem Alltag habe, damit es mir psychisch vielleicht auch besser geht. Und deswegen ist ja Sport viel wichtiger, als wie zu sagen, ich bin die Allerbeste in, weiß ich nicht was, in welcher Sportart.
Curling.
Genau. Ja. Ja, so, oder? Also, ja, und deswegen ist dieses Schulsystem einfach wirklich zu hinterfragen.
Ja, bei dem Musiklehrer-Thema auch, was der sie sagen, es ist ja gut, vor Leuten zu stehen und irgendwas performen, ist ja ein gutes Training an sich. Aber mit dem Hintergrund zu sagen, nur wenn du das tust, kriegst du einen Einser, ist es schon wieder fraglich.
Und man kann es ja so aufbauen, dass man sagt, das machen jetzt einfach alle, wir üben das,
oder
wir bauen
Kreis,
das
jeder singt mal,
pädagogisch auf, oder wir singen zu zweit, zu dritt, dass man fühlt man sich auch weniger allein. So. Ja. Und man kann das ja eigentlich aufbauen, aber es hat irgendwie, da hat es keine Übungen dazu gegeben, sondern es hat dann irgendwann nur geheißen, wenn ein Einser will, dann muss ein Lied vorsingen vor der
und da
Klasse.
Da gibt es ein paar, die können singen, weil sie irgendwie ein Talent haben oder das in der Family haben, dann kriegen die einen Einser. Und wie du sagst, die anderen zwei Drittel trauen sie vielleicht nicht mal raus und sagen mir, egal, krieg ich einen Zwarer. Das fördert nicht.
Nein.
Oder?
Eben.
Das pickt dann die paar raus, die es eh können, damit die Musiklehrerin oder der Musiklehrer happy ist.
Ja.
Und die anderen werden nicht berücksichtigt.
Du hast auch so ein Thema mit dem Schreiben, oder? Das ist auch so ähnlich. Dass du immer das Gefühl hast, du kannst eigentlich nicht schreiben.
Ich habe eine Lehrerin gehabt, die in Deutsch, ich glaube, die war nicht Fan von mir.
Ja.
Ich würde gern viel mehr schreiben, aber ich habe irgendwie.
Du hast da eine Blockade im Kopf.
Voll, ja.
Mhm. Und dann ist man als Erwachsener dran, eigentlich an dem zu arbeiten, dass
wie
man.
Wie mache ich das?
Indem du schreibst.
Ja.
Indem
okay, Sarah,
machst.
Dann sing du und ich schreibe.
Oh, ich wollte uns, oder ich hätte so gern irgendwie ein Klavier. Ich würde voll gern Klavierunterricht nehmen und singen lernen.
Ja, mach. Es ist nie zu spät.
Na, führt uns jetzt aber zum heutigen Thema, ein bisschen auch. Und zwar bin ich vor kurzem über den Begriff der Ketchup-Culture gestolpert.
Hat nichts mit Senf und Ketchup zu tun, oder?
Genau. Und zwar geht es darum, dass das so ein Trend ist, dass Freundschaften oder wenn man eben quasi Freundschaften als Erwachsener irgendwie pflegen will, es nur noch darauf hinausläuft, dass man entweder essen geht oder auf einen Café geht oder sich kurz trifft, dann damit beschäftigt ist, weil man sich wochenlang nicht gesehen hat und sich ja nie gehört hat, wieder abzudaten, was so in letzter Zeit im eigenen Leben passiert ist. Und dann, wenn man quasi wieder auf diesem Stand wäre, wo man sagt, ah ja, das ist jetzt in deinem Leben passiert, das ist in meinem Leben passiert, jetzt könnte man eigentlich über ganz was anderes reden, muss man eh schon wieder heim, muss man weiter. Und das heißt, die Treffen bestehen eigentlich immer nur aus diesem sich gegenseitig abzudaten. Und dass das halt irgendwie anstrengend ist, also ich habe ja auch eine Freundesgruppe mit Mädels, die ich seit, wir befreundet seit ich 13 bin, also wirklich so mehr als mein halbes Leben und wir haben seit ein paar Jahren wirklich so versucht, dann einmal im Monat essen zu gehen.
Viel mehr als dein halbes Leben.
Hey, auf jeden Fall ist uns das dann auch aufgefallen und es ist voll draining und voll anstrengend, wenn dann jeder so das erzählt, was passiert ist, was ja auf der anderen Seite will man es ja wissen, man will ja auch was mitkriegen aus dem Leben und gleichzeitig ist man oft heimgegangen und war komplett fertig und wie so Zitrone ausgepresst, weil es dann nicht unbedingt gute Energie mitgeben hat, sondern weil es eher so dieses war, jeder berichtet ein bisschen, dann isst man dabei und dann geht man wieder heim.
Ich habe gelesen, also eher ist so der Trend, was das betrifft, man erzählt sich jeweils vom Leben, anstatt was zusammen zu erleben.
Genau.
Und dann ist die Frage so, ja, was hat einen Mehrwert für einen selber?
Und man schafft ja damit auch keine neuen Erlebnisse, über die man dann wieder reden kann oder die einem dann was geben. Und deswegen, ich habe jetzt in meiner Freundesgruppe, und wir sind 6 Mädels, dann haben fast alle Partner und dann gibt es mittlerweile 11 Kinder dazu. Und das ist halt wirklich so, das sind sehr, sehr viele Menschen, die man da koordinieren muss. Ich habe jetzt nämlich mal den Vorschlag gemacht, ob wir es heuer schaffen, ein Wochenende irgendwo hinzufahren, dort zu übernachten und wir sozusagen uns entweder Haus mieten oder irgendwo gemeinsam in einem Apartment oder Hotel oder so. Jetzt fangt schon damit an, einen Termin zu finden, wo alle Zeit haben. Dann find mal die Location, wo so viele Personen untergebracht werden können. Und jetzt ist es ist jetzt schon wieder so ein Projekt geworden, dass man eigentlich schon wieder so davon genervt ist und so keine Energie dafür hat, das zu organisieren, dass man eigentlich sagt, ah, lass mal's bleiben, gehen wir wieder Abendessen und daten wir uns wieder ab, weil wir uns jetzt gefühlt schon wieder 4 Monate alle nie gesehen haben. Und das ist so schade, aber das ist halt irgendwie also dieses Erwachsenen-Life. Und eigentlich muss man das voll unterbinden und sagen, na, wir gehen Skifahren, wir gehen wandern, wir unternehmen einfach Sachen und wir setzen uns nicht irgendwo bewusst hin und da nur essen und reden.
Ja, aber das muss man halt auch machen. Aber ich glaube, es ist auch so lebensphasemäßig. Wenn die Kinder dann mal älter sind und man geht in Richtung Pensionsalter, wird das halt wieder mehr. Das sieht man bei unseren Eltern, oder? Die dann nur mit ihren Freunden Radl fahren gehen. Die erleben wieder Sachen zusammen. Die fahren zusammen auf Kurzurlaub. Ich glaube, es ist halt auch so lebensphasemäßig. Klar, aber kann man trotzdem ein bisschen dagegen arbeiten.
Trotzdem, da ist es ja auch voll schwierig, weil befreundet sind ja wir 6 Mädels. Und dann muss es ja auch wieder mit die Partner harmonieren. So, das ist ja auch gar nicht selbstverständlich, dass man dann sagt, außerdem ist ja dann jetzt nur quasi die Freundinnen und ich und die Partner sind es auch schon wieder 12 Menschen so gesehen. Und dann hat man die Kinder noch gar nicht dabei, wo manche Kinder mittlerweile auch schon in der Pubertät sind, die dann auch schon wieder keinen Bock mehr haben. Das Kleinste ist aber Neugeborenes. So, jetzt musst du die Kinder auch noch mit die Interessen ausbalancieren. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das alles nur unter einen Hut kriegt und dass man dafür Energie hat.
Voll. Deswegen habe ich auch vor einem Wort gelesen, Friendship Recession, also Freundschaftsrezession. Also der Rückgang von Freundschaften durch so Gründe wie, man ist ja eh auf Insta und sieht von paar Leute das Leben, von den anderen kann man es durch WhatsApp und eure
stundenlangen
Sprachnachrichten verfolgen und fühlt sich eh abgedatet und sieht die Menschen deshalb nimmer in echt face to face, also echt persönlich. Und das ist ein Grund halt, auch also ein Grund, warum halt man sich weniger trifft, weil man halt auch weniger Zeit hat. Man hat Haushalte zu finanzieren, wo beide Elternteile berufstätig sein müssen, überhaupt alles zu schaffen. Also es sind ganz viele Faktoren, wirtschaftliche Faktoren, technologische durch die ganze Digitalisierung und eben, das ist halt rückläufig durch die ganzen Gründe und man muss halt dann wieder für sich entscheiden, was will ich denn eigentlich vom Leben? Will ich von 20 Leuten immer abgedatet werden oder will ich 2-3 Menschen, die ich gern habe und mich mit denen dafür echt öfter treffen, man muss halt abwiegen, wie viele echte Freunde gibt's denn.
Aber das finde ich voll ein schwieriges Thema, weil wenn man so lange befreundet ist, dann entwickelt man sich ganz oft irgendwie voneinander weg und dann trifft man sich wieder in gewisse Lebensphasen oder wir beobachten das zum Beispiel, also ich bleibe jetzt einfach bei meiner Freundesgruppe, weil da ist es irgendwie voll spannend zu beobachten, es sind immer wieder mal Menschen dann auch wieder gegangen, die früher mal dabei waren.
Und das ist okay.
Das ist voll okay, das sehe ich auch so. Und trotzdem ist es ja ab einem gewissen Punkt so, dass man dann einfach sagt, man fühlt sich jetzt gerade manchen näher und anderen weniger nah, einfach weil das Leben, die Lebensrealitäten einfach enger beieinander sein. Und da ist es aber auch voll schwierig, manchmal zu differenzieren, wie viel will ich jetzt da noch investieren, wie viel Kraft habe ich für diese Freundschaften. Und ich glaube, dass man ganz oft auch zu bequem dafür wird und sagt, na, dann lass ich die Freundschaft lieber, weil ich habe gerade die Energie nicht, was zu tun. Und das muss man einfach auch sagen, Freundschaften bedarfen einfach einer gewissen Pflege. Da muss ich immer an diesen Satz denken, ich glaube, ich habe das sicher im Podcast schon mal erzählt, dieses Everyone wants to have a village, but nobody wants to be a villager. Und dieses, was bin ich ja bereit zu geben, ohne dass ich was dafür rauskriege? Wie oft bin ich wirklich dann da für Freunde und mach einfach mal Sachen, auch wenn ich es nicht direkt zurückkriege. Und das, da kann ich mich bei der eigenen Nase vollnehmen, das finde ich voll schwierig, weil man eigentlich so ein bisschen ist so, naja, jetzt habe ich mache die ganze Zeit das für den, aber kriege ich das eine Retour? Aber es ist immer wieder wie so ein Gegen- oder so ein Aufwiegen dann. Und ich glaube, wenn man von dem einmal weggeht und einfach sagt, hey, man baut sich einfach so das Dorf an Menschen, dann und mit denen trifft man sich und versucht auch Sachen gemeinsam zu erleben, dann ist man eigentlich weg von diesem oberflächlichen, wir müssen uns jetzt wieder erzählen, was in unserem Leben gerade passiert, weil dann erlebt man es quasi wieder mehr miteinander, weil man mehr füreinander da ist.
Ja voll. Ich bin ja gerade in so einer Phase, wo ich überhaupt nicht priorisiere, solche Freundschaften zu pflegen, was mir auch durch die Paartherapie und so und unsere Gespräche klar wird, dass im Umkehrschluss das ja eigentlich auch für unsere Beziehung einen harmonisch positiven Effekt haben könnte oder auch haben würde. Und das vergiss ich oft oder vergessen wahrscheinlich viele Väter, also wenn jetzt, ich kann nur von Väter reden, ich bin keine Mama, wenn sie Kinder haben, Beruf und so, und dann ist halt der Tag auch voll, vor allem wenn man auch viel Verantwortung mit übernimmt. Und ich priorisiere das viel weniger wie du. Ich bewundere oft, wie du das schaffst. Auch mit deinen Mädels, da bin ich echt schlecht drin. Und ich glaube, ich muss das auch wieder mehr tun. Hat positive Effekte wieder auf alle Bereiche, glaube ich.
Aber bei mir war das auch so, da gibt es eine Freundin, die das total priorisiert. Die wirklich immer diesen Kreis an Menschen irgendwo auch zusammengehalten hat. Mhm. Und auch immer wieder die treibende Kraft ist, naja, weil ist die ersten Jahre, wo die Zwillinge da waren, dann war Covid, dann war wirklich, dass mein Stiefpapa so schwer krank war, wo ich ja wahnsinnige Angst gehabt habe, mich selber an Covid anzustecken, ihn dann wieder anzustecken. Da, ich wollte da gar keine Menschen sehen. Ich war wirklich wie isoliert in meiner Familie. Und sie war dann schon immer eine, die irgendwie dann wieder alles zusammengeführt hat. Und ich glaube, so Menschen braucht es eben auch voll, die immer wieder dann das zusammenführen oder die treibende Kraft sind, sagen, ich organisiere das jetzt. Und deswegen, ich bin dann auch oft so an dem Punkt, ich mache dann einen Vorschlag und wenn ich merke, so, boah, das wird jetzt alles zu kompliziert, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann denke ich mir so, dann lass mal's.
Ja, und dann kannst du froh sein, dass du jemanden gibt, oder?
Voll.
In euren Kreis.
Und sie hat da auch, beziehungsweise dann, dass wir alle eigentlich gesagt haben, ja gut, wenn wir jetzt zumindest das nicht mehr machen, wenn wir uns nicht einmal im Monat committen und essen gehen, auch wenn es manchmal anstrengend war, dann hätten wir uns einfach komplett verloren in die letzten Jahre. Mhm. Und so war es jetzt halt eine Catch-up-Freundschaft, dass wir uns dann immer abgedatet haben. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es gerade so voll anstrengend, es macht irgendwie auch keinen Spaß. Auch diese Oberflächlichkeit in den Gesprächen raubt einem irgendwie dann nur mehr Energie. Und deswegen ist es voll schön, eher dann zu sagen, hey, wisst was, wir gehen am Wochenende oder halt auch nur für eine Nacht Wellnessen, aber dann kommt man plötzlich in diese Tiefe und dann kann man über andere Sachen reden, als wenn man weiß, boah, es ist jetzt 23 Uhr, morgen muss ich wieder auf oder ich schlafe vielleicht durch die kleinen Kinder eher so wenig, dann macht es halt natürlich auch voll was mit einem.
Aber
es ist halt so voll der Balanceakt, diese Kraft zu haben, in das zu investieren. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, so wichtig und wertvoll fürs Leben, weil das, was du jetzt gesagt hast, auf das wollte ich auch noch kurz eingehen, weil du gesagt hast, es hat einen positiven Effekt auf die Partnerschaft. Naja, wenn du Freundschaften hast, die dir gut tun und die irgendwie in deinem Leben bereichern, außerhalb der Partnerschaft, außerhalb der romantischen Beziehung, dann geht es dir ja als Individuum gut. Und das wiederum bringst du dann ja in die Partnerschaft mit ein und bist glücklicher, bist ausgeglichener, bist zufriedener vielleicht mit deinem Leben, genau, weil du noch was anderes hast als jetzt vielleicht nur Partnerschaft.
Genau, das habe ich damit gemeint.
Mhm.
Und eben, vielleicht ist ja okay, dass es einmal eine Zeit lang eine Catch-up-Culture ist, um sich nicht komplett zu verlieren, weil das ja ein bisschen zeiteffizienter ist und dann kann es ja wie bei euch jetzt vielleicht wieder eine Erlebnis-Culture draus werden.
Mhm.
Ist ja eigentlich okay.
War schön, wenn es so ist. Aber ich glaube auch, das, was du gesagt hast mit Social Media und Instagram, dass man echt den Trugschluss hat.
Ja.
Das merke ich manchmal in meinem Kopf auch, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt Leuten, mit denen ich sehr oft auch auf Instagram, also das sind oft FollowerInnen, die habe ich persönlich noch nie getroffen, aber wir schreiben sicher einmal am Tag, dass ich das Gefühl habe, die verstehen mich besser oder ich fühle mich den Menschen, die ich noch nie in meinem Leben, im realen Leben getroffen habe, wo ich jetzt auch wenig über deren Leben weiß, denen fühle ich mich manchmal näher und besser verstanden, als wie manchmal von Familie oder Freunden. Und das ist so was Trügerisches im Kopf, dass man dann, wie du sagst, denkt, ah ja, ich habe die Story auf Instagram gesehen, ich weiß ja eh, was bei denen gerade im Leben abgeht. Aber das ist halt auch eine Illusion.
Ja, das haben wir schon 100-mal gesagt. Das, was man da sieht, ist quasi
nicht
wie
das echte
5 Minuten.
Leben.
Ja, und es ist 5 Minuten von 24 Stunden.
Ja, das auch nur dazu, ja.
Genau. Und trotzdem ist das ja natürlich eine Kunstform des Erzählens.
Mhm.
Nichts anderes wie ein Channel im Marketing-Mix, oder? Kann man so sagen. Ja. Schon mit viel Echtheit und Authentizität, aber man überlegt ja, was steht man online.
Mhm.
Es wird immer was anderes. Es ist ein Podcast.
Das ist was Kuratiertes.
Podcast ist schon intimer wie Social Media.
Mhm.
Viel intimer.
Eine Sprachnachricht ist auch genau, viel intimer.
Und es ist aber auch noch nicht, es gibt immer die Unterscheidung in die Stufen, was persönlich ist, wird immer anders ablaufen wie ein Podcast, anders wie was in Social Media, anders wie in einer Fernsehsendung. Das
mhm.
ist einfach ein Fakt und ist ja okay.
Ja.
Ja,
mhm.
Ja, cool. Spannend. Ich muss mal wieder ein bisschen catch-upen mit meinen Freunden.
Oh yes.
Nicht vergessen, ich habe einen Info noch.
Einen Info?
Eine Info, zwei Infos. 18. März, oder? Nächsten Mittwoch ist bei uns in der Filmbase How to Podcast.
Genau, für man die Veranstaltungsreihe noch, Inside Filmbase.
Genau, man kann sich nur anmelden, einfach auf Instagram @filmbase gehen. Für die, die in der Nähe wohnen, vielleicht interessant. Und eine Woche drauf, am 28. März, gibt es noch Tickets für Podcast am Berg. Macht es über den Link, den die Sarah in die Shownotes schreibt. Da gibt es noch einen Rabatt dazu. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Hast du noch was zu sagen, liebe Sarah?
Nö, außer, doch, sag nö, außer, doch, ihr habt auch noch was zu sagen. Schreibt uns gerne Feedback, Bezugnahmen, Nachrichten auf Instagram @liebreizen.extreme und bewertet den Podcast, schickt ihn gern weiter an eure Ketchup-Freunde.
Genau.
Oder an Personen, für die unsere Themen vielleicht interessant sein könnten. Das hilft uns, den Podcast genau. weiterzuführen.
Ich kriege jetzt auch schon Sprachnachrichten zugeschickt.
Yay!
Yay. Freut mich.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, passt auf euch auf und wir hören uns.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.